Ja, es ist stark, heute über dieses Thema Einheit zu sprechen. Gerade eine tolle Atmosphäre hier. Ich habe gerade auch schon so einige Gebete empfangen. Einfach so und auch das Wort so die, oder den Zuspruch, oh, ich bin gespannt, was du predigen wirst. Und ich sagte, ich bin auch gespannt, weil ich habe mich einfach entschieden, wirklich dem Heiligen Geist hinzugeben mit dem, was er sagen möchte. Weil wir sagen oftmals, oh ja, Heiliger Geist, wirke du. Und dann machen wir unser Programm, was wir schon vorgefertigt haben. Aber ich glaube, es ist ein Geheimnis da drin, dass wir uns wirklich abhängig machen von dem Heiligen Geist. Dass wir nicht nur so Sprüche klopfen, charismatische Sprüche vom wegen, Gott soll das übernehmen, sondern dass wir mit ihm rechnen. Und ich rechne wirklich damit, dass Gott hier etwas wirkt. Nicht nur in diesem Gottesdienst für uns als diejenigen, die zuhören, sondern eine Wirkung Gottes beginnen wird weltweit darüber, dass Gott Kirche Jesu zusammenschmiedet in der Einheit des Geistes. Denn was wir jetzt erlebt haben in Corona, diese Isolation und Trennung, dass man nicht zusammenkommen kann, ist genau das Gegenteil von dem, was Gott wirken möchte. An Corona, an Maske tragen, an Distanz kannst du sehen, genau das möchte Gott nicht. Er möchte weder, dass wir Masken tragen, weil so schnell tragen wir Masken voreinander und geben uns anders, als wir sind. Er möchte auch keine Distanz, sondern er möchte Nähe. Jesus ist nicht virtuell auf diese Erde gekommen per Zoom, sondern er ist gekommen buchstäblich, leibhaftig, körperlich. Und er möchte Kirche Jesu auf ein Level bringen von Einheit. Und das ist dieses Große, was ich wahrnehme im Geist. Und darum sprechen wir jetzt 4 Sonntage mit unterschiedlichen Verkündigern darüber. Ich bin gespannt auf heute. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen, was einfach hervorkommen wird, was Gott weitergeben wird über Einheit. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, Gott ist Einheit. Er ist Einheit. Er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist und sie sind komplett eins. Sie waren im Grunde immer eins und werden immer eins bleiben. Nicht ganz, ich muss etwas korrigieren. Es gab einen Augenblick, wo sie nicht verbunden waren in der kompletten Einheit. Ich will da theologisch jetzt nicht groß reingehen, aber Jesus hing am Kreuz, immer schauend, was macht der Vater? Er hing am Kreuz und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott hatte ihn verlassen. In dem Augenblick, als Jesus meine und deine und unsere Sünde, die Sünde dieser Welt, auf sich genommen hat, weil Sünde trennt von Gott. Die Bibel sagt, ihm, der keine Sünde kannte, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus wurde zur buchstäblichen Sünde für uns, weil er die Sünde dieser Welt auf sich genommen hat. Er hat die Isolation auf sich genommen. Er rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fuhr hinab ins Totenreich, hat etwas geöffnet für die Menschen, die bisher gelebt hatten auf dieser Erde, um alle zu sammeln, zu einer Einheit zurückzukommen, zu Gott, dem Vater. Und weil er nicht gestorben ist für seine eigene Schuld und Sünde, sondern für unsere, gab es das legitime Recht, dass Gott, der Vater, ihn aus den Toten auferwecken konnte. Der größte Coup aller Zeiten. Wo der Erste, der tot war in Sünde und Übertretung, hervorgekommen ist in göttliches, ewiges Leben hinein und wieder in die Einheit mit Gott, dem Vater, Sohn, der dies bewirkt hat und dem Heiligen Geist gekommen ist. Und Jesus hat dies getan für uns, damit wir in dieser Einheit leben können. Das nächste, an was ich denke, wenn es um Einheit geht, ist, dass es nur einen Gott gibt. In der Tat, es gibt nur einen Gott, der eine Welt, der eine Menschheit geschaffen hat. Und Gott schuf diesen Menschen in seinem Bild. Es ist quasi eine Menschheit. Sie mögen verschiedene Sprachen sprechen, sie mögen verschiedene Hautfarbe haben, sie mögen aus verschiedenen Hintergründen kommen, aber Gott liebt diese eine Menschheit. Und diese eine Menschheit möchte er vereint sehen, möchte er zusammensehen in der Einheit des Geistes. Auch dafür ist Jesus gekommen. Und die Bibel sagt, dass der Mensch geschaffen wurde im Ebenbild Gottes. Das heißt, Gott schuf die Menschheit in seinem Bilde. Das heißt, die ganze Menschheit, die hervorgekommen ist, die ganze Menschheit ist quasi Ebenbild Gottes, spiegelt ihn wider. Das heißt im Klartext, dass jeder einzelne Mensch, wie immer du heißt, Manuel, Micha, Stefanie, wie immer dein Name ist, jeder einzelne Mensch ist quasi ein Pixel, ist ein Bildpunkt von dem Bilde Gottes. Was muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen? Jeder einzelne Mensch aus dieser Menschheit, die gelebt haben, jetzt leben und leben werden, ist ein Bildpunkt von diesem Bild Gottes. Der Mensch wurde geschaffen im Ebenbild Gottes. Warum? Damit er das, was Gott in den Himmeln, in der unsichtbaren Welt ist, widerspiegeln sollte hier auf dieser Erde. Und als Gott den Menschen schuf und ihn sah, sagte er, es ist sehr gut. Und von diesem Urteil hat Gott nie etwas zurückgenommen. Das heißt, der Mensch ist höchst wertvoll. Und Religionen haben uns ein menschenfeindliches Bild gezeichnet, weil sie den Menschen durch die Sündenbrille sehen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um uns unsere Sünden vorzuhalten. Er ist für unsere Sünde gestorben. Und wenn er Menschen betrachtete, sah er nicht die Sünde in ihrem Leben und dachte sich, ach meine Güte, der Zachäus, dieser Zöllner, das ist aber ein Schlitzohr, sondern er sah einen suchenden Menschen, er sah jemanden, der wohl möglich, aber darüber dachte Jesus nicht nach, Dreck am Stecken hatte, aber er sah einen Menschen, der Gott suchte. Und er sah einen Pixelpunkt, er sah eine Ebenbildlichkeit von Gott in diesem Menschen. Und jeder Mensch ist unbeschreiblich wertvoll, weil jeder Mensch ein Stückchen von diesem Bild Gottes widerspiegelt. Als Gott sagte, als Gott den Menschen schuf und den Menschen sah, sah er diese Menschheit und er war verliebt in dieser Menschheit und der Mensch ist liebenswert. Ich habe das manchmal gerade auch in christlichen Liedern, die gesungen werden, ja, vom wegen so, ich armer Wurm auf Erden und ich bin nichts, ich hab nichts und wie gut, dass du mich trotzdem liebst. Ich meine, was würde ich denken, wenn meine Frau mir sagen würde, wie gut, dass du mich trotzdem liebst? Ich meine, ich liebe sie einfach. Und Gott liebt uns einfach. Er liebt dich, weil er sieht dich nicht in deinen Fehlern, er sieht dich nicht in dem, was du irgendwie verbockt hast, sondern er sieht dich in dem, wo drin du sein solltest. Und diese Liebe ist so toll, so unbeschreiblich, dass verschiedene Bilder genommen werden, um diese Liebe zu beschreiben. Ein Bild ist das Bild eines Bräutigams gegenüber seiner Frau. Das Hohelied der Liebe spiegelt dies wider. Mann und Frau, wie sie Gott sie geschaffen hat und wie sie Liebe leben untereinander, nicht allein im sexuellen Bereich, sondern in dem ganzheitlichen Bereich ihrer Liebe zueinander, spiegeln etwas wider von dem, wie Gott diese Menschheit lieben möchte, und zwar jeden Einzelnen. Aber der Mensch hat sich selber von Gott entfernt. Der Mensch als Braut, so formuliere ich mal, diese Braut hat gesagt, nein, diesen Bräutigam, dem vertraue ich nicht. Wohlmöglich hat er doch nicht das Beste für mich und ging ihren eigenen Weg. Nun ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott ist krank vor Liebe. Ich nehme diesen Begriff einfach mal vom Hohen Lied her. Liebe, wenn sie uns verzehrt, wenn die Sehnsucht da ist, lässt uns verrückte Sachen machen. Gott kam vom Himmel aus seiner Herrlichkeit. Er ließ alles zurück durch seinen Sohn Jesus Christus. Er kam. Wie verrückt muss jemand sein, dass er sich aufmacht, jemanden hinterher zu springen, der Gott gelästert hat, gegen Gott gearbeitet hat, anderen Göttern nachgehurt ist. Wie verrückt muss jemand sein? Gott ist so verrückt in seiner Liebe, dass er kommt, dass er sagt, ich bin sehnsüchtig, sehne ich mich nach dem Menschen. Warum? Weil er uns Gutes tun möchte, weil er uns aus dem Schlamassel der Entfernung von Gott herausführen möchte. Nicht um uns Vorwürfe zu machen, sondern er liebt dich. Er liebt dich, weil du du bist. Er liebt dich in deiner Art, er liebt deine Haarfarbe, er liebt deine Haut, er liebt dein Sein. Er liebt dich. Und Jesus gab sein Leben dafür. Er sagte, für diese Sache der Sünde, der Trennung, gebe ich mein Leben. Wir feiern heute das Abendmahl, wo Jesus seinen Körper, seinen Leib gegeben hat, sein Blut gelassen hat für uns, damit die Trennung aufgehoben wird. Und jeder, der dies annimmt, kommt in eine lebendige Beziehung zurück zu Gott, kommt wieder in Einklang, das ist ein wichtiges Wort heute, kommt in Einklang mit dem lebendigen Gott. Jesus ist gekommen zu suchen, zu retten, was verloren gegangen ist. Lukas 19, Vers 10. Suchen und retten, was verloren gegangen ist. Ist ja erwähnt im Zusammenhang der Geschichte des Zachäus, wo die Frommen gesagt haben, in so ein Haus, Jesus, kannst du doch nicht reingehen. Guck mal, wie der gelebt hat, was der für einen Lebensstil hatte. Weiß nicht, ob sie recht hatten, aber das war zumindest, was sie über ihn erzählten. Jesus war sowas von egal, was die Leute über Zachäus sagen würden. Er sah jemanden, der Gott suchte und er wusste, wenn jemand Gott sucht, dann wird er ihn auch finden. Und hier war Jesus, um zu sagen, hier bin ich. Und wenn ich nur für dich vom Himmel auf diese Erde gekommen bin, aber du bist ein geliebter Mensch. Er ist gekommen zu suchen, zu retten, was verloren gegangen ist. Ich will mal sagen, wenn die Menschheit Braut sein sollte, dann ist Jesus auf Brautschau gegangen, um die Braut zu suchen. Und er sucht immer noch nach der Braut. Er sucht nach dieser seiner Kirche, nach dieser Versammlung der Gemeinschaft der Glaubenden. Weil es eine freiwillige Sache ist. Keinem wird es übergestülpt. Keiner soll und muss Gott glauben. Keiner muss diese Liebe annehmen. Diese Liebe verzehrt Gott. Er ist vom Himmel gekommen durch seinen Sohn. Aber keiner muss es annehmen, wie es auch im Hohen Lied der Liebe heißt, weckt nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Die Liebe muss angenommen werden und dann gelebt werden. Das Fantastische ist, Jesus hat einen Preis bezahlt für diese Braut und der Preis bezieht sich auf die ganze Menschheit. Jeder ist inklusive. Für alle Sünden ist gestorben worden, für die Sünden vor Jesus, bevor er auf diese Welt kam, für die Sünden, die während dieser Zeit gewirkt wurden, für die Sünden, die jetzt hier sind und die noch gewirkt werden. Jesus ist für alle Sünden gekommen und für alle Sünder, sprich diejenigen, die getrennt waren und sind von Gott. Er lädt alle ein, alle sollten Teil dieser Braut sein. Keiner ist ausgeschlossen, keiner ist ausgeschlossen, sondern jeder darf Teil dessen sein, aber es bleibt die persönliche Entscheidung. Nicht alle werden zu der Braut gehören. Nicht alle werden in Ewigkeit bei Gott sein und mit Gott zusammen, weil es ist eine persönliche Entscheidung. Der Glaube wird nicht aufgezwungen. Aber wir können zurückkommen zu Gott und in Einheit, im Einklang mit ihm leben. Das ist so wunderbar. Und weltweit formiert sich, seit Jesus auferstanden ist von den Toten, die Braut Jesu, die Kirche Jesu. Sie ist nicht definiert in einer Denomination. Es gibt nicht die katholische Braut und die evangelische Braut und die freikirchliche Braut. Wir sind freikirchlich, wie immer man sich nennt. Das gibt es nicht, sondern jeder, der einen Glaubensbezug bekommt zu Jesus, es in Anspruch nimmt, dass Jesus für seine eigene Schuld gestorben ist, der das für sich annimmt. Die Bibel sagt, wird von Neuem geboren und wird Teil von einem Gesamtkörper, der sich bildet. Dem Körper Jesu Christi, seiner Braut, diesem, wo er eins wird, Jesus, mit seiner Braut. Du darfst Teil von dem werden. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen und segnend reden über verschiedene Kirchen. Weil jede Kirche hat ihren besonderen Aspekt. Jetzt vor knapp 2 Wochen war ich zusammen mit der Bischöfin, unserer neuen Bischöfin von Kuessen-Waldeck, Frau Beate Hofmann. Wir sprachen in der ACK zusammen, auch persönlich eine Zeit gehabt. Ich fand es so fantastisch, auch ihre Liebe zur Ökumene, zu dem gemeinsamen Glauben. Und ich fragte sie an einem persönlichen Gespräch, ich sagte, kennen Sie das Pfingstgut und was so damit zusammenhängt? Oder haben Sie Begegnungen gehabt mit Pfingstlern? Und dann sagte die Bischöfin mir, ja, sagt sie, meine beeindruckendste Erfahrung ist in Israel gewesen, als ich in einer Kirche war. Und diese Kirche war gefüllt mit Christen aus Nigeria. Und das waren Pfingstler und die haben da gebetet. Und ich weiß ja, wie die Nigerianer, wie sie beten. Ne? Keiner kann so gut beten wie die Nigerianer. Ich sag das mal einfach so, weil das sind echte Beter. Ich sag, da haben sie wirklich etwas erlebt vom Pfingsten. Und sie fand das so toll auch und wertschätzte diese Besonderheit der nigerianischen Christen. So, diese Kirche Jesu hat viele Farben und soll viele Farben haben, soll reich sein an unterschiedlicher Erkenntnis auch, die nicht gegeneinander geht, sondern sich ergänzt zu einer Einheit des Glaubens hin, weil es gibt nur einen Gott, einen Glauben, eine Taufe, wodurch Jesus seine Kirche, seine Braut sammelt als eine Einheit. Aber es ist so unendlich wichtig, und das wird das Thema in diesen Wochen sein, dass wir diese Einheit auch leben. Die Bibel sagt, wir sind durch ein und denselben Geist getränkt worden. 1. Korinther 12, Vers 13. Es gibt nicht den katholischen Geist, evangelischen Geist und freikirchlichen Geist, sondern ein und derselbe Heilige Geist. Und es beginnt immer mit der persönlichen Entscheidung des Individuums mit Gott. Das heißt, dass du dich versöhnen lässt mit Gott. Und ich halte jetzt keine evangelistische Predigt allein von jemandem, der Jesus noch nicht kennt. Sondern ich rede auch von Christen, dass wir uns immer wieder neu versöhnen, sprich in Einklang bringen lassen mit Gott. Weil Gott hat die Einheit auf dem Herzen. Er sieht die verschiedenen Erkenntnisse, die da sind. Aber wisst ihr was? Diese unterschiedlichen Erkenntnisse sind ja oftmals gar nicht gegenläufig, sondern bringen nur einen anderen Aspekt hervor. Die Summe seines Wortes ist Wahrheit. So schnell verlieren wir uns als Christen und sagen, ich hab's richtig erkannt, du aber liegst falsch. Was für eine Arroganz. Jeder hat etwas, jeder hat einen Teil. Und Jesus möchte uns verbinden in dieser Gewissheit auch, wir sind mit einem Geist zu einem Körper getauft worden, seien es Juden, Griechen, seien es Sklaven, seien es Freie. Sie sind alle mit einem Geist getränkt worden. Oder es kann auch übersetzt werden, er hat allen den gleichen Geist zum Trinken gegeben. Das ist auch etwas, was wir täglich praktizieren können. Er gibt uns diesen gleichen Nährstoff seines guten Heiligen Geistes. Und mit denen gemeinsam, die so glauben, bilden wir in Christus eine wunderbare Einheit, denn Jesus hat für diese Einheit gebetet. Und wofür er gebetet hat, die Gebete Jesu sind erhört worden. Wir lesen dieses Gebet in Johannes 17, 20, 21. Jesus sagt, ich bete nicht allein für diese, also für die Jünger, die da mit ihm zusammenlebten, die du mir gegeben hast, sondern auch für die, die in Zukunft glauben werden. Und dann sagt er, Johannes 17, 21, damit sie alle eins seien, damit du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Das ist interessant. Gott ist eins, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sie haben kein Einheitsproblem, sie sind komplett eins. Jesus auf dieser Erde war total auf den Vater fixiert. Er sagte, ich werde nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Er wartete, bis die Salbung des Heiligen Geistes auf ihn gekommen war. Vorher hat er kein Wunder bewirkt. Er stiefelte nicht alleine los im Sinne von, er war einsam, aber schneller, sondern er lebte in dieser Verbindung vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und er war eins mit Gott. Ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Einheit entsteht nicht, indem wir versuchen, alles so zu machen wie die anderen auch. Einheit besteht nicht, indem wir uns auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner zusammenfinden. Einheit ist genau das, dass du deine Berufung lebst, dass jede Kirche ihre Berufung lebt, die sie von Gott hat, aber dass wir uns in der Unterschiedlichkeit verbinden zu einer Einheit des Glaubens. Da gibt es viele Körperteile, wenn wir von dem Bild eines Körpers ausgehen, Hände, Füße und so weiter. Es ist nicht, dass wenn alle Hände sind, das ist ein Körper. Nein, es bedarf der Hände, Füße, Ohren, Mund, verschiedene Körperteile. Alles zusammen wirkt diesen einen Körper Jesu Christi auf dieser Erde und diese wunderbare Braut, deren du Teil sein darfst, wenn du dich dafür entscheidest. Es beginnt mit unserer Einheit mit Gott, deine individuelle Einheit mit Gott. Und natürlich ist das dieser Anfang, und es gibt einige vielleicht, die diese Sendung sehen und du sagst, ich habe keine persönliche Beziehung zu Jesus, ich kenne ihn nur vom Hörensagen, aber eine Beziehung, dass ich spüre, sein Geist redet zu mir, kenne ich nicht. Heute kann dein Tag sein, wo du aufgrund einer Entscheidung in diese Harmonie mit Gott hineinkommst. Ich weiß noch, bevor ich Jesus erlebt hatte, hatte ich diesen Gedanken, oh, wenn ich jetzt sterben würde, wo komme ich dann hin? Ich war nicht in Harmonie mit Gott. Als ich Jesus angenommen hatte als meinen Herrn, hatte ich die Gewissheit, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich in Gottes Ewigkeit sein. Absolut wichtig. Und es ist maßgeblich. Und unser Ruf ist heute danach, dass Menschen in Harmonie kommen mit Gott. Wenn du merkst, es ist irgendwas zwischen dir und Gott, bring die Sache in Ordnung, bring sie in Harmonie. Aber es ist nicht nur eine evangelistische Predigt. Ich kenne aus meinem eigenen Leben, wie ich inmitten des Alltags, inmitten von Schwierigkeiten plötzlich anfange zu rotieren und Sünde schleicht sich ein, Dinge schleichen sich ein, die einfach Gott nicht gefallen und ich bin nicht in Harmonie mit Gott. Wenn ich über andere Christen negativ rede, ob aus anderen Kirchen oder innerhalb meiner eigenen Kirche, wenn ich anfange dagegen negativ zu reden, rede ich gegen Gott. Es wird so viel negatives Zeug geredet und Gott möchte, dass wir damit aufhören. Er möchte, dass wir Kirchen segnen. Er möchte, dass wir uns innerhalb der Kirchen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir Schritte aufeinander zugehen, damit die Einheit nicht gestört wird. Mein Vater ist ja Pastor gewesen und er hat mir das in früher Kindheit schon, selbst bevor ich, als ich nicht glaubte, erwähnt und erzählt, er hat gesagt, so wichtig, die Einheit der Glaubenden. Weil er lebte in seiner eigenen Kirche damals und hat das auch mitbekommen, dass manchmal Sachen richtig aufblühten. Gottes Geist fing an zu wirken in kleinen Gruppen oder in Jugendkreisen und plötzlich wirkte der Heilige Geist mächtig. Und an irgendeinem Punkt fingen dann die Leute an, nicht nur das Positive aneinander zu sehen, sondern negativ übereinander zu reden. Und sobald das anfing, war die Einheit gestört und die Kraft Gottes, die ursprünglich da war, konnte nicht weiterwirken, weil der Heilige Geist zieht sich zurück, wenn wir nicht segnend, positiv, gut übereinander reden und sprechen, einander wahrnehmen und sehen. Ich glaube, dass Gott uns ganz neu eintauchen möchte in seine Liebe, in seine bedingungslose Liebe. Dass wir einander annehmen und lieben, ohne dem, was wir sehen vor Augen. Dieses Bild, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, als Gott mir das offenbarte vor einiger Zeit, ist noch nicht mal lange her, ich weiß nicht, 2 Jahre oder so, wo plötzlich dieses Bild, von dem ich sprach, diese Pixel eingebrannt wurden in mein Herz und ich das sah. Ich sehe seitdem Menschen anders. Ich unterscheide nicht einmal, wenn ich Menschen begegne, zwischen jemandem, ob er glaubt oder nicht glaubt. Weil ich weiß ja gar nicht, was in seinem Herzen drin ist. Und jeder ist eingeladen bis zu seinem letzten Atemzug. Die Zeit auf dieser Erde ist eine Zeit, wo wir uns entscheiden können, Teil dieser Braut Christi, seiner Kirche, seiner Glaubensgemeinschaft zu werden, um dann in Ewigkeit bei ihm zu sein. Aber damit die Kraft sich in Gottes Kirche offenbaren kann, insgesamt auf dieser ganzen Erde und auch in unserer lokalen Kirche, ist es so wichtig, dass wir zueinander finden und dass wir ausräumen, was in irgendeiner Weise dazwischen ist. Was räumt Dinge aus, die zwischen uns sind? Das Blut von Jesus reinigt von dem, was nicht okay ist. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern und gehen dann genau in diesen Bereich hinein. Die Bibel sagt, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, dann betrügt er sich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich meine, wenn ich einem Menschen begegne und ich habe meine eigene Sache im Kopf, dass ich jetzt schnell meine Sache erledigen will, aber ich begegne dieser Person nicht in Liebe, dann habe ich gesündigt. Das ist Sünde. Ich weiß über die Lehre von Gerechtigkeiten, dass wir gerecht sind in Jesus, aber Sünde ist das, was trennt, wenn wir nicht im Einklang sind mit Gott. Wie oft ist es mir so gegangen, ich will irgendetwas erledigen, schnell irgendeinen Einkauf tätigen oder irgendwas, ich reg mich auf über die, die vor mir drödeln und sonst wie, blick sie ganz anders an und Gott sagt mir und pfeift mich zurück und sagt, hey, das sind Menschen, die ich liebe und sie sollen eines Tages dazugehören, am liebsten schon heute, jetzt und hier. Tu etwas dazu, dass sie dazugehören werden. Und wenn wir Christen begegnen, sie mögen von ihrer Glaubensüberzeugung anders nochmal orientiert sein als du, aber schau nicht auf diese Unterschiedlichkeit, sondern erkenne einfach diesen Wert von verschiedener Couleur, die Gott zusammenbringen möchte, weil er sagt, dort hat er seinen Geist hin befohlen, wo Einheit ist. Dort möchte er hinkommen. Und ich glaube daran, dass es eine antigöttliche Kraft gibt. Das ist, die Bibel nennt es Teufel, dämonische Welt, den Diabolos, den Durcheinanderbringer. Er ist es, der oftmals negative Gedanken irgendwelchen Leuten gibt über andere und dann fängt man an, negativ über andere zu reden und sprechen. Entlarve das einfach bei dir selbst. Kümmere dich nicht um andere, die negativ reden. Aber weißt du was? Nur das Blut von Jesus kann Reinigung geben. Wir werden das heute zelebrieren und feiern ja im Abendmahl, wie ich schon sagte. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ganz wichtig dieser Part. Gott hat uns schon vor 2000 Jahren alle Sünden vergeben. Und auch manche kommen mit mir in Diskussionen und sagen, ja, das ist doch schon alles vergeben und so weiter. Aber die Bibel spricht von einem konkreten Bekennen unserer Sünden unter Namensnennung, dass wir nennen, um was es geht, und dass dann Sünde bereinigt wird. Ja? Beispiel, ich komme jetzt zu dir, Chris, ich komme zu dir ins Wohnzimmer, du lädst mich ein auf ein Gläschen Wein, ich trinke Rotwein mit dir zusammen, das Glas fällt um und auf deinen hellen Teppich, sage ich jetzt einfach mal, kommt diese Rotweinflecken. Ich werde zu dir sagen, hey Chris, vergib mir. Du sagst, gar kein Problem, hoffe ich jedenfalls, dass du sagst, ich vergebe dir. Dann ist mir vergeben worden, aber die Rotweinflecken sind immer noch im Teppich. Es ist noch nicht rein. Es ist nicht bereinigt. Da ist zwischen Christen so viel unbereinigtes Zeug, wo man hier mal negativ geredet hat über den und den und den und hat Dinge losgelassen und sie sind unterwegs, diese Gerüchte, und arbeiten immer noch. Und ich sage dir, es ist erst bereinigt, wenn du hingehst zu einer Person, gegenüber der du so falsch geredet hast, und sagst, es tut mir leid. Vergib mir, ich habe diese Worte so geredet. Und dann kommt Reinigung durch das Blut von Jesus in Beziehungen hinein. Das ist ein komplett anderer Level. Ich bin mit Leuten aneinander geraten in der vergangenen Zeit, auch außerhalb hier unserer Church und im Land, wo wir anschließend zusammen gebetet haben, die Dinge bereinigt haben, benannt haben, was verkehrt gewesen ist und gesagt haben, das Blut von Jesus soll das jetzt bereinigen. Und es wurde bereinigt. Es wurde bereinigt und wir sind heute ein Herz und eine Seele und sind die besten Freunde, die ich habe. Das ist die Dimension. Das ist die Dimension, wo Jesus sagt, diese Welt wird, wenn sie diese Agape, diese Liebe, diese Einheit bei euch sieht, sie wird angezogen sein, sie wird es attraktiv finden, dorthin zu kommen, weil es ist Kirche kein Ort mehr, wo man perfekt sein muss, keine Fehler machen darf, sondern obwohl man Fehler gemacht hat, kann man sich diese einander bekennen, benennen und es wird bereinigt, so dass man wieder aufeinander bauen kann. Wenn Dinge zusammenkleben sollen, muss man in der Regel, das ist so beschrieben, wenn du was mit Kleber wiederherstellen möchtest, muss der Dreck dazwischen verschwinden, sonst haftet das nicht. Erst kommt die Reinigung, dann soll geklebt werden. In Beziehungen ist es genauso. Wenn du heute eine ganz persönliche Entscheidung für Jesus treffen möchtest, wenn du in Einklang, Harmonie kommen möchtest mit ihm, wenn du möchtest, dass die Dinge zwischen dir und Gott bereinigt werden, dann entscheide dich einfach heute und sage, Jesus, ich komme zu dir. Reinige mich durch die Kraft deines Blutes von allem, was vorgefallen ist. Vielleicht fühlst du jetzt auch in Bezug auf dein Leben, dass Dinge einfach nicht in Ordnung waren und du wirst erinnert an irgendwelche Sünden, die Unreinheit in dein Leben gebracht haben. Ja, bekenne deine Sünden. Gott vergibt dir, er hat dir schon vergeben vor 2000 Jahren. Aber heute soll ein Tag der Reinigung sein, dass du wieder in Harmonie kommst mit deinem Schöpfer. Und Jesus bittet um diese Einheit. Er sagt, wenn der Einzelne in Einheit ist mit Gott, dann findest du dich plötzlich mit Leuten wieder, die auch in Einheit leben mit Gott und du bist eins. Du bist eins. Wenn solche Menschen in der Reinheit ihres Lebens mit Gott leben, ich treffe sie, ich habe sie noch nie gesehen, nie gekannt, wir haben unterschiedliche Erkenntnisse, unterschiedliche Hintergründe, aber wir merken einfach, bang, passen zusammen. Weil in Christus werden wir vereint. Keine Einsmacherei im Sinne, oh, ich muss jetzt so sein wie andere und wir arbeiten an unserer Einheit. Manche arbeiten so an ihrer Einheit, indem sie dann laufend Dinge wieder besprechen und bereden und so weiter. Menschliches Versuchen. Aber Einheit beginnt gerade da, wo die Reinigungskraft auch von Jesus in unser Leben kommen kann. So, wenn du heute Jesus als deinen Herrn annehmen möchtest, heute an diesem Tag, ich habe es ähnlich schon formuliert in einem Gebet, dann mach es gleich beim Abendmahl so, dass du einfach das Brot nehmen wirst und du isst und sagst, Jesus, ich nehme dich und deine Wahrheit in mein Leben auf und dann isst du davon. Und dann trinkst du von dem Wein und sagst, ich nehme Jesus als meinen Herrn heute an. Wenn du dein Abendmahl nicht dabei hast, du kannst gerade vielleicht noch aufspringen, rennst an den Kühlschrank, holst ein Brot oder irgendein Getränk, kannst auch Wasser nehmen, wenn du keinen Wein zu Hause hast, nimm irgendetwas, holst dir ganz schnell, um einfach zu sagen, ich nehme jetzt eine Inhalation, so wahr ich jetzt esse, trinke, was immer ich essen und trinken werde, aber ich nehme diese Wahrheit von Jesus jetzt an in mein Leben. Und du wirst Gottes Kraft erleben. Halleluja. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und ich darf mich freuen, dass meine liebe Frau hier nach vorne kommt. Das zur Erläuterung, falls jemand uns nicht kennt und sagt, was machen die da so nah zusammen in der Corona-Zeit? Ne? Wir sind verheiratet. Aber in all dem, und dieses Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir 36. Hochzeitstag. Ja. Und es ist klar, wenn zwei Menschen, die beide auch ein Format von D vielleicht haben, dominant, ja, initiativ als ihre Hauptbestandteile. So, wenn die zusammenleben, wir haben unsere eigene Meinung, wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wir haben auch unterschiedliche Meinungen. Aber das Fantastische ist, und davon leben wir, dass wenn Dinge vorfallen und zwischen uns gekommen sind, in welcher Weise auch immer, wir uns entschieden haben zu sagen, hey Schatz, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und dann sprechen wir einander Vergebung zu, umarmen, sagen alles bereinigt durch das Blut von Jesus, weil nur das Blut von Jesus kann das Negative dieser Welt von uns nehmen und uns reinmachen davon, als wenn es nie gewesen wäre. Als wenn es nie gewesen wäre. Und so nehmen wir das Brot heute hier. Du kannst es für dich nehmen, wenn du es so bereitet hast. Vielleicht auch einander reichen und sagen, wir nehmen von dem gleichen Brot. Wir haben diesen gleichen Herrn Jesus Christus angenommen in unserem Leben. Und so wahr, wie wir jetzt essen von diesem Brot, so ist er und sein Leben und seine Einheit und sein Geist in uns. Wir essen davon in Jesu Namen. Und Jesus, als er mit seinen Jüngern dieses Abendmahl feierte, nahm den Wein, den Kelch, segnete ihn und sprach darüber, dass er sein Blut geben wird für unser Leben. Reinigung ist nur in dem Blut von Jesus möglich. Wir sprechen einander Vergebung zu, sagen, Schatz, vergib mir, was vorgefallen ist. Mir fällt jetzt nichts ein, aber weil wir über alles gesprochen haben, bereinigt haben, es ist bereinigt. Und dann besiegeln wir dies durch diesen Wein. Trinken davon. Und so, wie wir davon trinken und dieser Wein in uns hineinläuft, so wahr dürfen wir wissen, dass die Kraft des Blutes von Jesus jetzt wirksam ist in unserem ganzen Sein. Uns reinigt von allem, was vorgefallen ist. Und die Bibel sagt, wenn etwas rein ist, dann sollst du es nicht mehr unrein nennen, weder bei anderen noch bei dir selbst. Und dann weißt du, du bist rein und ihr seid rein in Jesus Christus. Aber es kommt nicht nur Reinigung, es kommt auch Heilung, es kommt Wiederherstellung, es kommt belebende Kraft durch das Blut von Jesus heute in dein Leben hinein. So trinke hiervon, iss davon und sage, Jesus, ich danke dir für einen Neustart, für ein Reset in meinem Leben, dass du vergeben hast und dass du mich reinigst, dass mein Leben nochmal neu beginnen kann, heute an diesem Datum, an diesem Tag. Halleluja. Und ich segne dich jetzt gerade da drin. Und ich segne gerade die Menschen, die eine Erstentscheidung für Jesus getroffen haben, indem du gesagt hast, ich nehme von diesem Brot, ich trinke von diesem Kelch. Ich spreche dir zu, wenn du so Jesus Christus aufgenommen hast in dein Herz, bist du eine neue Schöpfung. Ein neuer Start ist da. Du gehörst mit zu dieser Braut Jesu, zu der Braut Gottes. Und er möchte, dass du ein Teil davon bist, dass du da drin lebst. Daher such Kontakt einfach auch mit uns gerne, wenn du keine Kirche kennst, wenn du keine Gemeinschaft irgendwo hast. Such Kontakt zu uns, weil Kirche lebt sich dann in Gemeinschaft. Ich spreche noch Segen aus. Der Herr segne dich. Er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.